Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt oder vom Leben in der Gemeinde. Wenn euch heute jemand gefragt hätte heute früh, ein Mensch, der vom Christentum keine Ahnung hat, was ist Pfingsten? Was hätte der denn gesagt? Ich rufe jetzt niemanden auf, dass er es sagen soll. Ich selber wäre wahrscheinlich auch in Stottern gekommen, ob wir Christen in der Lage sind, in 3, 4 klaren Sätzen, ohne Frommes drumherum, einem Menschen, vielleicht einem Buddhisten oder einem Mohammedaner, zu erklären, was Pfingsten ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Mann immer morgen habt, da war gestern unter dem Begriff Wort des Tages, auf der Seite 2, ein kurzer Artikel, aus dem ich einige Sätze vorlesen möchte. Da schreibt der Journalist, Pfingsten gilt als das Geburtstagsfest der Kirche. Der Name Pfingsten geht auf das griechische Wort Pentekoste zurück und bedeutet der 50. Tag. Pfingsten wird also 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. In der Apostelgeschichte heißt es, dass an diesem Tag auf die versammelten Jünger der Heilige Geist niederging. So konnten sie plötzlich in mehreren Sprachen reden und erkannten den Missionsauftrag, Christi das Evangelium zu verbreiten. Das Pfingstfest geht aus dem jüdischen Fest Schavut hervor und war ein Erntefest mit Dankopfern. Und die Synode von Elvira beschloss 305 Pfingsten zu einem kirchlichen Fest zu machen. Ich glaube, besser hätten wir es auch nicht sagen können. Und das war ein Journalist. Es ist alles drin in diesem kurzen Text, was man einem Menschen erstmal sagen kann, wenn der fragt, warum feiert ihr eigentlich Pfingsten? Liebe Schwestern und Brüder, Pfingsten hat die Gemeinde Geburtstag. Wir haben den Geburtstagstext gehört aus der Apostelgeschichte. Und das belebende Element war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das sich daraus ergebende praktische Element, das ist die Gründung der ersten Gemeinde. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 ist praktisch die Geburtsurkunde der Gemeinde. Nun, was verbirgt sich hinter dieser Formulierung, die Gemeinde? Wir frommen Leute, besonders wir Baptisten, wir können ja stundenlang über unsere Gemeinde reden. Und am besten noch über andere Gemeinden. Aber haben wir den Begriff der Gemeinde gepachtet? Ich habe mir abgewöhnt, von meiner Gemeinde zu sprechen. Ich habe gelernt, dass die Gemeinde nicht mir gehört, sondern die Gemeinde gehört unserem Herrn Jesus Christus. Es ist seine Gemeinde. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann kriegt diese Gemeinde für mich auch immer eine ganz neue, andere Perspektive. Welchen Stellenwert hat die Gemeinde? Wie ist das in Hemsbach? Wenn man sich über die Hemsbacher Gemeinde informieren will, dann guckt man, soweit man das noch hat, in dieses dicke Spätzlebuch, was ja leider nicht mehr herausgegeben wird. Und da stand im Jahr 2005 über eure Gemeinde, kleine Gemeinde, starke Gemeinschaft. Das klingt so richtig nach Jungschar. 1946 gegründet, 1973 selbstständig geworden, 116 Mitglieder, 90 Erwachsene und 50 Kinder. Kinder, Jungschar, Jugend, Frauen, Senioren, Chor, alles vorhanden. So konnte man das nachlesen. Heute sind wir elektronisch geworden. Ich habe mittlerweile auch damit gelernt, ein klein wenig mit diesem Instrument umzugehen, obwohl das manchmal genau das macht, was ich nicht will. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist nun mal so. Wenn ich also heute ins Internet gehe, www.efghemsbach.de, was lese ich? Wir helfen einander, anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus ähnlicher zu sein. Und dann kommen viele Informationen, was heute unwahrscheinlich ist, was möglich ist, sich entsprechend darzustellen. Und dann kommen Bilder. Ich gucke gerade so mir die Gesichter an, ob ich welche wiedererkenne. Ihr habt viel Bilder in eurer Homepage und das finde ich gut, denn Bilder beleben. Und dann steht unter den Bildern, wir haben noch mehr Gruppen, aber es sind noch nicht alle online. Es sind noch nicht alle erfasst und sind abzurufen. Und das finde ich auch gut. Ihr seid noch bei der Arbeit. Gemeinde muss immer bei der Arbeit sein. Gemeinde muss immer im Dienst sein. Und wenn ich vorhin gehört habe, dass ihr wieder mal ein Bauopfer sammelt, das ist ja nicht das erste Mal in eurer Gemeindegeschichte, dann schließe ich daraus, dass ihr was vorhabt, dass ihr auf dem Wege seid. Das ist vielleicht auch euer Erkennungszeichen, Gemeinde auf dem Wege. Manchmal kann man davon ausgehen, dass Gemeinden auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Ich war in Kassel auf der Bundeskonferenz und wenn 700 Abgeordnete miteinander reden über Gemeinde, über Gemeinschaft, dann muss man manchmal auch schmunzeln, was in unseren Gemeinden so alles möglich ist. Manchmal ist das recht interessant. Was ist nun aber Gemeinde? Nicht Baptistengemeinde, das ist eine von vielen Gemeinden. Was ist Kirche? Kirche, habe ich nachgelesen, kommt aus dem Griechischen und heißt das Haus des Herrn. Wir haben in Mannheim eine Freikirche, die nennt sich das Haus des Herrn. Und die Gemeinde sind dann die in dieser Kirche sich versammelnden Menschen, also wir. Wir sind die Gemeinde. Und wir haben diesen Begriff nicht gepachtet. Und ich habe eine gute Definition von diesem Gemeindebegriff gelesen. Da heißt es: Vereinigung einer Gruppe von Menschen für gemeinsame Ordnungen und Regelungen von Interessen. Und zwar in Klammer religiös und politisch. Denn wir kennen ja nicht nur die Kirchengemeinden, wir kennen in unserem Sprachgebrauch ja die politischen Gemeinden. Die Gemeinde Hemsbach, der Bürgermeister, das Bürgermeisteramt, das bezeichnen wir ja auch als Gemeinde, also doppeldeutig. Und die großen Kirchen in Deutschland haben ja noch etwas anderes hinzu. Sie sind noch Körperschaft des öffentlichen Rechtes, das heißt, sie leben unter dem Schutz des Staates. Und auch unser kleiner Gemeindebund lebt darunter. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, wenn wir in Hamburg sind, dann ist einer meiner ersten Wege zu den Landungsbrücken, wo die vielen Schiffe sind. Und wenn wir Zeit haben, das ist nicht allzu oft, aber dann fahren wir gern nach Schulau, wo diese Schiffsbegrüßungsanlage ist, wenn diese großen Pötte da reinkommen. Das fasziniert uns und mich ganz besonders immer wieder, so ein Schiff, mit einem solchen Schiff einmal zu fahren. Und Schiffe, liebe Schwestern und Brüder, gibt es ja nun in den verschiedensten Typen. Es gibt Kreuzfahrtschiffe, das ist ja momentan ganz modern. Kreuzfahrtschiffe, es gibt Tanker, es gibt Segelschiffe, es gibt Containerschiffe. Die müssen nur richtig beladen werden, sonst geht eins unter, das haben wir ja am Rhein erlebt. Dann gibt es Kriegsschiffe, dann gibt es Paddelboote und Ruderboote und viele andere mehr. Das heißt, die Vielfalt der Gemeinden beschränkt sich nicht nur auf einen bestimmten Typ, sondern die Gemeinden, die Gott den Menschen gegeben hat, sind vielschichtig, vielseitig und vielseitig in ihrer Art und in ihrer Ausprägung. Aber eines haben sie alle gleich. Sie haben ein Ziel. Egal welcher Schiffstyp das ist, sie wollen ankommen. Das Kreuzfahrtschiff will am Ende der Kreuzfahrt ankommen, das Fährschiff muss auf die andere Seite des Neckars oder des Rheines, das Kriegsschiff muss seinen Auftrag erfüllen. Sie haben alle ein Ziel, was sie erreichen wollen. Was seid ihr eigentlich für ein Schiff? Seid ihr Kreuzfahrtschiff? Oder seid ihr ein Containerschiff, das belastbar ist? Oder seid ihr ein Rennboot, das mal so schnell über die christliche Landschaft dahin fährt? Jede Gemeinde hat ihre eigene Ausprägung. Aber eines sollte jede Gemeinde haben, und zwar jede Gemeinde ist eine Dienstgemeinde. Wenn ich das hier höre von eurer Jungschararbeit, dann fasziniert mich das ein Stück. Wir haben Ähnliches bei uns auch in Mannheim. Hier wird gearbeitet. Wir sind kein Selbstzweck. Wir haben heute oftmals den Begriff, man muss sich in der Gemeinde wohlfühlen. Dann spricht man also von einer Wohlfühlgemeinde. Also mir ist im Neuen Testament keine Gemeinde bekannt, wo besonders gesagt wird, du musst dich nur wohlfühlen, dann bist du uns willkommen. Dann gibt es heute Erlebnisgemeinden, da ist was los, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Eventgemeinden, wie junge Leute sagen. Dann gibt es Richtungsgemeinden, da weiß man, wenn man da hingeht, ist eine ganz bestimmte theologische Aussage. Und dann gibt es charismatische Gemeinden jeglicher Ausprägung. Liebe Schwestern und Brüder, das Wichtigste ist, dass wir eine Gemeinde Jesu Christi sind. Und das Zweitwichtigste ist, dass wir einen Auftrag haben und dass wir eine Dienstgemeinde sind. Und dass wir ein Ziel haben, wie wir es in dem Lied gesungen haben, nämlich den Hafen der Ewigkeit zu erreichen. Und die Gemeinde gehört in diese Welt, genau wie das Schiff ins Wasser gehört. Eine Gemeinde, die auf dem Trockendock liegt, hat keinen Auftrag zu erfüllen. Es sei denn, sie wird repariert. Manchmal müssen Gemeinden auch repariert werden. Und da ist es wichtig, dass so ein Gemeindeschiff rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen wird und repariert wird, bevor es untergeht. Wir haben in unserer Bundesgemeinschaft leider auch untergehende Gemeinden. In Kassel hat sich eine Gemeinde mit 270 Geschwistern von unserem Gemeindebund abgemeldet. Das tut weh, aber deswegen bleibt sie ja dennoch Gemeinde Jesu Christi. Gemeinde, der Begriff der Gemeinde aus dem Neuen Testament. Im Alten Testament finden wir den Begriff der Gemeinde, die Formulierung Gemeinde, ganz, ganz selten, sondern da ist in aller Regel die Rede vom Volk Gottes, vom Volk Israel, von seinem Volk. Gemeinde ist also neutestamentlich zu verstehen. Und wenn ich aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes den vierten Vers lese, den dritten und vierten, da schreibt Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Und da ist mir aufgegangen, wie ich mich damit beschäftigt habe, dass die Gemeinde gegründet wurde, praktisch nicht erst an Pfingsten, da wurde sie sichtbar, aber vor Grundlegung der Welt hatte Gott diesen Plan, es wird mal eine Gemeinde geben. Und da ist mir die Größe dieser Gemeinde wieder neu deutlich geworden. Und wenn in Matthäus 16 Jesus zu Petrus sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue, dann ist dort an der Stelle die Gemeinde auch erstmals sichtbar geworden. Wir müssen sichtbare Gemeinde sein. Wir wissen, dass es aus der Zeit des Kommunismus auch unsichtbare Gemeinden gab, die untergetaucht waren, untertauchen mussten. Geschwister, das sind harte Prüfungszeiten. Ich kann mich erinnern an einen Pfarrer Wurmbrand. Ich weiß nicht, ob der bei euch auch mal gewesen ist, der von der Untergrundkirche sprach. Das ist etwas ganz anderes. Aber ansonsten muss Gemeinde sichtbar sein. Was ist Gemeinde? Wie hat Popkes, einer unserer Theologen, der letztes Jahr mit 70 Jahren sehr frühzeitig von Gott heimgerufen wurde, hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Gemeinde, Raum des Vertrauens. Und da steht ein wunderbarer kurzer Satz. Wie hat Popke gesagt, Gemeinde ist eine lebendige, wohlgeordnete Gemeinschaft. Gemeinde ist eine lebendige, wohlgeordnete Gemeinschaft. Und wenn ihr dieses Buch von Wie hat Popke mal lest, da baut sich ganz neu, die Fülle dessen, was uns Gemeinde ist, baut sich ganz neu auf. In dem Predigttext aus dem Epheserbrief, diesen zwei Blöcken, Kapitel 4, da geht es einmal um die Einheit der Gemeinde und dann geht es im zweiten Teil um die Vielfalt der Gaben, die in der Gemeinde vorhanden sind. Der Epheserbrief ist schlechthin der Gemeindebrief. Nicht der monatliche Gemeindebrief, den wir erstellen und verteilen, und das finde ich auch gut, dass man weiß, was läuft, sondern der Epheserbrief ist der Brief an die Gemeinde Jesu Christi. Hier hat Paulus sein Herzblut gelassen und geschrieben. Er sagt in Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt. Liebe Schwestern und Brüder, ist es ein Unterschied, ob ein Mensch einen Brief an eine Gemeinde schreibt, in großer Freiheit oder in äußerer Bedrängnis? Wenn wir Bonhoeffer-Lieder singen, gucke ich immer, wann hat er das geschrieben? War er da schon im KZ oder nicht? Denn ein Brief, der aus einer solchen Situation kommt, ob das ein Bonhoeffer oder ein Paulus war, der geht einem noch mehr unter die Nieren oder ins Herz als ein anderer Brief. Der Apostel Paulus schreibt hier, ihr seid ihr würdig eurer Berufung. Und daher definiert er, was dieser Begriff würdig ist. Wir sind Berufene, wir sind Auserwählte. Es gab einmal eine Jahreslosung in der evangelischen Kirche und ich glaube auch auf einem Kirchentag. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Ich glaube, so hieß das Thema. Ist uns das immer bewusst, auch bei der täglichen Kleinarbeit unseres Lebens, dass wir Berufene sind, dass wir Botschafter sind? Und dann erläutert Paulus in den Versen 2 und 3 den Begriff würdig. Und wenn ihr euch das heute Nachmittag nochmal anguckt, dann sind das Begriffe, die kennen wir in unserem Sprachschatz kaum. Er bündelt einmal drei Begriffe, die das gegenseitige Miteinander in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, darstellen. Und zum anderen die Gemeinde als Ganzes. Und wenn ich die ersten drei Begriffe hier herausnehme, die den Umgang in der Gemeinde darstellen, dann sagt er, ihr lebt würdig in aller Demut, in aller Sanftmut und in aller Geduld. Liebe Schwestern und Brüder, Demut. Wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir in der Regel, es ist einer, der sich duckt, der ganz demütig ist, der immer runterguckt. Ist einer, der kriecht so ein bisschen. Hat bei uns einer für sich keinen hohen Stellenwert. Aber Demut von Gott ist das selbstbewusste Leben als Frucht des Heiligen Geistes. Dass wir Gott und dem anderen gegenüber, der Schwester und dem Bruder, demütig begegnen. Das kann man nicht lernen. Das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe. Sanftmut. Na, ihr lieben Eltern, wie ist es mit der Sanftmut mit den heranwachsenden Kindern? Und wenn sie groß sind, mit den ganz großen Kindern, dann kommen die Enkelkinder. Ich bin nicht immer so ein sanftmütiger Typ. Meine Frau ist da sanftmütiger. Sanftmut. Sanftmut im Sprachgebrauch, leise, nicht so laut, nachgeben, schwach sein können, weich. Sanftmut in dem Sinne von Gott her gesehen ist von ihm die Ereignisse und den Umgang mit den Mitmenschen betrachten. Wenn ich also Situationen in der Gemeinde habe, auch im zwischenmenschlichen Bereich, nicht von mir ausgehen, sondern mit Gottes Augen das Problem ansehen. Denn von Gott gewirkte Sanftmut mag in den Augen der Menschen Schwachheit sein, ist bei Gott aber keine Schwäche, sondern umgekehrt, es ist Stärke. Und Gott will, dass wir stark sind. Und ein dritter Begriff im gegenseitigen Umgang miteinander, das ist das Wörtchen, wie Paulus hier schreibt, Geduld. Geduld. In anderen Übersetzungen wird auch noch ein älteres Wort formuliert, das ist das Wörtchen Langmut. Manchmal scharf nachgedacht, Geduld, das bezieht sich immer auf irgendwelche Zustände. Wenn ich an der Kasse stehe beim Aldi und da ist eine lange Schlange, dann brauche ich viel Geduld, da brauche ich keine Langmut. Da brauche ich viel Geduld. Geduld bezieht sich also immer auf bestimmte Verhältnisse, in denen ich mich befinde. Und Paulus sagt, ihr braucht Geduld in der Gemeinde, wenn ihr Probleme habt. Ihr braucht Geduld. Du brauchst Geduld, wenn Gott dich in Krankheitszeiten hineingeführt hat. Oder du brauchst Geduld, wenn Gott dir eine Zeit lang die Arbeit verweigert und du Hartz-IV-Empfänger oder Ähnliches bist. Obwohl das wohl sehr, sehr schwer sein muss, in dieser Situation geduldig zu sein. Und der Begriff der Langmut, der bezieht sich auf Personen. Mit Kindern oder Enkelkindern, da muss man einen langen Atem haben, da muss man langmütig umgehen. Und ich wünsche uns, dass wir in unseren Gemeinden auch untereinander Langmut haben. Langmut haben. Jesus hatte unwahrscheinlich viel Langmut mit Petrus. Was hatte er für Langmut? Wie ist er mit ihm umgegangen? Oder wenn wir an Thomas denken. Und Paulus sagt, diese drei Begriffe, die bilden den Oberbegriff, würdig zu sein, im Namen Jesu, im Umgang miteinander. Und dann bringt er in Vers 4, beziehungsweise in Vers 3, noch zwei Gedanken. Er bringt einmal das in Liebe ertragen. Er sagt, traget einander in Liebe, wie er uns erträgt. Das ist an die Gemeinde als Ganzes gesagt. Und ich muss sagen, es fällt mir manchmal sehr schwer, Schwestern und Brüder, die mir nicht so liegen, in Liebe zu ertragen. Aber ich hoffe, je älter ich werde, desto mehr lernt man das. Wenn man jung ist, dann braust man relativ leicht auf. Aber es ist auch ein Zeichen des Älterwerdens, dass man das lernt, den anderen in Liebe ertragen. Und dann sagt er weiter, sputet euch, seid bedacht in aller Demut und Sanftmut, seid bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Mir kam der Gedanke, Friede ist der Mörtel für unser Gemeindehaus. Auch Plattenhäuser mit großen Platten müssen miteinander verbunden werden. Und der Friede ist der Mörtel, den Gott zwischen uns setzt, damit wir aufeinander bauen. Dass wir doch mehr von diesem Frieden haben in unserem Herzen und dass wir auch mehr entscheiden können und keine faulen Kompromisse treffen. Das ist der Wandel, der würdige Wandel, den er uns gibt. In den Versen 4, 5 und 6 definiert er jetzt den Begriff der Gemeinde, und zwar in drei Gruppen. Einmal in Leib Jesu, sichtbarer Leib Jesu. Zum Zweiten in den Grundstein der Gemeinde und zum Dritten der Urquell allen Glaubens. Er sagt in Vers 4, ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Gemeinde ist sichtbarer gewordener Leib Jesu, ist gegliederter Organismus, ist kein gebauter Mechanismus. Gemeinde muss man nicht ölen. Mechanische Teile muss man ölen. Aber wenn eine Gemeinde funktioniert, dann muss sie nicht geölt werden, sondern da muss die Liebe da sein, die diese Reibungsflächen abdichtet und auch ausgleicht. Und in der Gemeinde, Pfingsten, führt der Heilige Geist Menschen zusammen. Ich habe mir aufgeschrieben, wo Heiliger Geist ist, ist Gemeinde. Ich wage nicht, den Umkehrschluss zu ziehen, aber den kann man selber ziehen. Wo Heiliger Geist ist, ist Gemeinde. Und in der Gemeinde haben wir ein Hoffen auf das, was uns Jesus zugesagt hat, nämlich ewiges Leben. Und dass wir das uns auch immer wieder gegenseitig neu vor Augen stellen, besonders dann, wenn es uns nicht gut geht. Als die Baptisten 150 Jahre alt wurden, haben eine Postkarte entworfen und da stand Epheser 4, Vers 5 drauf. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Grundsteine des Gemeindelebens, egal welcher Gemeinde. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und die Taufproblematik, in der sich auch unsere Bundesgemeinschaft teilweise befindet, weil es ja verschiedene Gemeinden gibt, die säuglingsgetaufte Menschen in die Gemeinde aufnehmen, ich kann es nicht nachvollziehen, denn die biblische Aussage ist klar, ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Und ich selbst bin mit 6 Wochen getauft worden im Sinne der evangelischen Kirche. Das war für mich keine Taufe, sondern getauft bin ich mit 20 Jahren, wie Jesus zu mir Ja gesagt hat. Und ich habe gesagt, ich will dir nachfolgen. Und ich war in dem Sinne dann der Bibel treu. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und in Vers 6 sagt er weiter, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, durch alle und in allen. Ein Gott und Vater. Liebe Schwestern und Brüder, Gott bietet sich allen Menschen an, nicht nur uns Christen. Er bietet sich allen Menschen an, auch als Vater Person, so lange, wie die Menschen bereit sind zu hören und sich entscheiden können. Im zweiten Block, in den Versen 7 bis 16, ist dann die Rede von der Vielfalt der Gaben. Es ist die Rede vom Geber, wer gibt die Gaben? Es ist die Rede vom Reichtum der Gaben und vom Zweck und vom Ziel. Also hier in diesem Block wird die Sache ganz praktisch, denn Gemeinde ist praktisch bezogen. Gemeinde ist nicht irgendeine Institution, die sich daran ergeht, bestimmte Abläufe zu haben, wie es in den großen Kirchen ist und auch noch heute ist, gewisse Liturgien runterzufahren. Das ist nicht lebendige Gemeinde ausschließlich. In den Versen 7 bis 10 ist die Rede von den Gaben, die er uns durch seine Gnade gibt. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und er sagt in Vers 11, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und einige als Lehrer. Hier ist nicht die Rede von den natürlichen Begabungen, die wir haben. Haben manchmal den Fehler in unserem Gemeindeleben, dass wir sagen, wenn ein Mensch, eine Frau, eine Schwester oder ein Bruder im Beruf eine hervorragende Stellung hat, dann muss der hier auch eine hervorragende Stellung haben. Man kann seine natürlichen Gaben einbringen, aber bei Gott, wenn Gott begabt, geht er nach ganz anderen Maßstäben um. Und er führt ja hier einige auf. Er spricht von Aposteln. Apostel sind wohl Sendboten. Und ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden uns schwer tun würden, einen aus unserer Mitte als Apostel zu bezeichnen. Sondern der Urapostel, das war Jesus und seine Jünger. In der Neuapostolischen Kirche haben sie ja Apostel und einen Stammapostel. Ich glaube, das tut uns gut, dass wir das nicht so sehen. Und dann ist die Rede von den Gaben der Propheten. Ich vermisse manchmal in unseren Gemeinden Schwestern und Brüder, die vielleicht sonst gar keinen anderen Auftrag haben, aber zur rechten Zeit das richtige Wort zu sagen. Auch in unserer Bundesgemeinschaft ist das wichtig. Oder von der Gabe der Evangelisten. Evangelisten, die also verkündigen. Oder die Gabe der Hirten. Der Pastor soll ja der Hirte einer Gemeinde sein. Der Hüter im wahrsten Sinne des Wortes oder der Führer. Und wenn ich diesen Begriff lese oder an ihn denke, dann kommt mir der 23. Psalm in den Sinn. Und ein letzter Begriff oder eine letzte Gabe, die er hier gebraucht, Lehrer. Die Gemeinde braucht Lehrer, die das Wort auslegen, die das Wort verständlich machen. Und ein Lehrer in diesem Sinne ist ein Dolmetscher göttlichen Willens. Er hat hier 5 Gaben aufgezählt. Im 1. Korintherbrief werden weitere Gaben aufgezählt, auch im Römerbrief. Liebe Schwestern und Brüder, Gaben sind mancherlei Krüge, die eine Gemeinde hat, aber die alle aus einer gemeinsamen Quelle gespeist werden. Gaben sind mancherlei Krüge, aber die alle aus einer Quelle gespeist werden. Und in den letzten Versen, Vers 12 bis 16, da bringt er zweimal den Damit-Vers. Er sagt in Vers 12, damit, wenn wir das also benutzen, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Wir haben unsere Gaben nicht zur Selbstdarstellung bekommen, sondern zum Dienen. Gabenträger sind Beauftragte und keine Herrscher. Und das Ziel ist, dass aus Kindern im Glauben, aus Säuglingen im Glauben, Männer und Frauen werden, die festes Brot vertragen und die Botschaft weitergeben können. Das Kennzeichen einer Gemeinde ist nach meinem Verständnis, oder ein Kennzeichen einer Gemeinde ist der Umgang miteinander. Und in Vers 14 bringt er nochmal diese Formulierung, damit wir nicht mehr unmündig seien. Wir sollen mündige Christen sein. Und er warnt vor Irrlehren. Und ich glaube, wir hatten kaum in einer Zeit, wo wir mehr Gefahren ausgesetzt waren, irgendwelchen Irrlehren nachzulaufen. Und auch wir in den Gemeinden sind davon nicht befreit. Der Teufel geht manchmal ganz ähnliche Wege, wie wir sie gehen, und wir erkennen es nicht. Er zählt hier keine Irrlehren auf, aber ich darf mal ein paar Dinge nennen, die leicht zu Irrlehren wären können. Wenn wir an Esoterik denken, wenn wir an Wahrsagen denken, Horoskope denken, wenn wir an Staatsformen denken, denken wir an den Kommunismus. Es war eine Lehre, der Kapitalismus, es war eine Lehre, anstelle von Gott Irrlehren. Und er warnt uns davor. Und in den Versen 15 und 16 sagt er zusammenfassend, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Glied und Gelenk an einem Körper gehört zusammen. Glied und Gelenk gehört zusammen. Und dazwischen muss was sein. Und das soll bei uns in der Gemeinde die Liebe sein. Glieder unterstützen sich gegenseitig. Und zwar jedes nach seiner Aufgabe und nach seinem Maß. Ein Organismus garantiert immer eine Gleichheit. Und sei der Auftrag noch so klein, den ich habe, aber er ist wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und es kann keine Gemeinde geben ohne Einordnung und gegebenenfalls auch ohne Unterordnung. Dort können sich Gaben entfalten. Lass uns, Brüder, ich komme zum Schluss. Gemeinde befreit Leben. Gemeinde als die Botschaft von Pfingsten, der Heilige Geist und die Gemeinde. Und die Gemeinde ist mitten in dieser Welt drin und wir sind in ihr. Gemeinde, habe ich einmal gelesen, ist nicht von, aber ist in der Welt. Und ich habe eingangs gesagt, Gemeinde ein Schiff, wenn wir an das Lied denken. Gemeinde ist ein Schiff, das gehört ins Wasser und nicht umgekehrt. Und ich fasse das zusammen und beziehe das auf eure Gemeinde. Gemeinde ist dort, wo ich befreit leben kann. Und das wünschen wir doch unseren Gemeinden, dass wir als befreite Menschen und dass Gemeinde anziehend ist. Und ich darf uns 5 Fragen stellen, die stelle ich mir genauso. Habe ich meine Aufgabe, meine Begabung gemäß in der Gemeinde, zu der ich gehöre? Sage ich Ja zu dieser Aufgabe, zu dieser Begabung? Oder hätte ich lieber was anderes und bin darüber dann immer nicht glücklich? Stelle ich diese Gabe, die Gott mir anvertraut hat, in der Gemeinde, zu der ich gehöre, in den Dienst für die Allgemeinheit? Es kommt für mich ein ganz schwieriges Wort, eine ganz schwierige Aussage. Ordne ich mich auch unter? Und als letzte Frage, muss ich eventuell meinen Lebenskurs bezogen auf die Gemeinde, vielleicht auch auf mein Leben, ändern, wenn ich sehe, wie Jesus die Gemeinde beschreibt und wie Paulus das übersetzt, dass wir das verstehen können? Ich wünsche euch hier in Hemsbach, auch wenn ihr baut oder umbaut, dass ihr weiterhin eine Gemeinde seid, wo man befreit leben kann. Ich habe euch was mitgebracht. Es ist ein Bild, was wir vorhin auch gesehen haben, mit einem Segelschiff. Vielleicht bist du mit deinem Leben so ein Segelschiff. Ein ganz kleines Schiff. Aber du hast Wind unterm Segel. Du hast ein Erkennungszeichen, du hast einen Motor und du fährst. Und in dieser kleinen Karte sind 7 Angebote Gottes, wie wir als befreite Menschen in der Gemeinde leben können und was er uns anbietet. Amen.